Liebe Weggefährten auf unserer Durchquerung der Bibel, wir begeben uns heute bereits auf die 10. Etappe und damit werden wir auch das Buch Genesis abschließen. Keine Angst, nicht zu jedem biblischen Buch gibt es so viele Teilabschnitte, aber die Genesis, das erste Buch des Alten Testaments, enthält eine Fülle von grundlegenden Themen, die es wert sind, etwas mehr Zeit damit zu verbringen. Heute befassen wir uns mit Josef genauer. Er ist der Sohn Jakobs und der Rahel, und mit der ausführlichen Geschichte über seine Person wird der Grundstein gelegt, dass aus einem Nomadenverband ein ganzes Volk wird.
Die Josef-Erzählung ist verzahnt und gerahmt von den Erzählungen über Jakob und seine Söhne. Josef ist ja auch der zweitjüngste Sohn des Erzvaters. Doch seine Geschichte nimmt eine Sonderstellung im Vergleich mit den anderen Vätergeschichten ein. In den Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob treffen wir nämlich auf kleine Einheiten, die wie Perlen auf einem Erzählfaden eine nach der anderen aufgereiht sind. Diese Form der Überlieferung ist typisch für mündliche Überlieferung. Um sich solche alten Erzählungen leicht merken zu können, müssen sie in kleine Einheiten gegliedert sein. Die Josef-Geschichte hingegen ist eine große Einheit. Die Entwicklung der Erzählung und der kompliziert ineinandergreifende Aufbau sprechen dafür, dass diese Erzählung von Anfang an literarisch, das heißt in schriftlicher Form, war. Welche Fragen werden in der Josef-Geschichte beantwortet? Zum Beispiel diese. Wie wird die Familiengeschichte von Abraham, Isaak und Jakob samt dessen Söhnen zur Geschichte eines großen Volkes? Und wie kommt es, dass das Volk Israel in Ägypten als geduldete Ausländer über mehrere Generationen lebte, später wohl zur Zwangsarbeit an einem großen Städtebauprogramm herangezogen wurde und eben in der Situation zu einem relativ großen Volk wurde? Doch darüber hinaus illustriert die Josef-Geschichte auch Themen, wie sie die israelitische Weisheitsbewegung behandelt. Wie gelingt trotz Widrigkeiten ein gesegnetes und erfolgreiches Leben? Josefs Schicksal veranschaulicht, Segen, Klugheit und Gottesfurcht führen dazu, dass einzelne Menschen und ein ganzes Volk groß, erfolgreich und einflussreich werden können. Menschliche Qualität setzt sich gegen alle Widerstände durch. Diese Aussagen gehören zur Botschaft der Josef-Geschichte und entsprechen ganz der Denkweise der altorientalischen Weisheitsbewegung. In der Geschichte Josefs spielt ein bunter Rock eine Rolle. Was hat es damit für eine Bewandtnis? Auf einer ägyptischen Wandmalerei ist dargestellt, wie Männer und Frauen verschiedener Nationalitäten vor den Thron Pharaos ziehen, um sich ihm zu unterwerfen und zu huldigen. Auch eine Gruppe von Hebräern findet man auf dem Bild. Man erkennt sie an den auffälligen bunten Röcken. Diese waren also bekanntermaßen typisch für diese Volksgruppe. Der bunte Rock war das gebotene Kleidungsstück, wenn man sich schön machte. Das müssen wir wissen, wenn wir den kurzen Ausschnitt am Anfang der Josefsgeschichte in allen Facetten verstehen wollen. Josef war das verzogene Lieblingskind seines Vaters. Das macht uns den Teenager spontan unsympathisch. Kein Wunder, dass ihn seine Brüder hassten. Als er dann auch noch in seinem Festtagsgewand umherstolzierte, konnte er nicht mehr arbeiten. Er machte sich die Hände nicht schmutzig. Wenn man die Erzählung von Josef weiterliest, sie steht in den Kapiteln Genesis 37 bis 50, ist man nicht völlig überrascht, wie sich die Sache fortsetzt. Seine Brüder hassen ihn, locken ihn weit weg von zu Hause, reißen ihm das Gewand vom Leib und werfen ihn in ein Brunnenloch, um ihn schließlich als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Trotzdem die Brüder in gewisser Weise zu verstehen sind, ist die Brutalität, mit der sie ihren Hass ausleben, nicht mehr zu entschuldigen. Danach aber wird etwas völlig Überraschendes sichtbar. Josef zeigt, was in ihm steckt. Charakter. Aus dem selbstverliebten Jüngling wurde ein Mann, der verantwortungsvoll und zuverlässig zum Segen für viele andere wurde. Zuerst verhalf er mit Weitblick und praktischer Klugheit den Ägyptern dazu, dass sie eine Folge von Dürrejahren durch Vorratswirtschaft überleben konnten. Zum Schluss wurde er auch zum Segen für seine Familie. Josef bereitet den Weg, sodass seine Herkunftssippe während einer Hungersnot an das Land am Nil ziehen kann. Dort wächst es zu einem großen Volk heran. Die Geschichte bereitet also die Grundlage für die weiteren großen Erzählungen über Israel, nämlich die Sklaverei in Ägypten und den Auszug des Volkes aus diesem Land. Die Bibellesung zu Josef kommt aus Genesis 50, 15 bis 21. Ich lese nach der Basisbibel. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit ist, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
Als die Geschichte beginnt, ist Josef 17 Jahre alt und noch zu Hause bei seinem Vater. Dort nimmt er eine besondere Rolle ein. Er ist das Lieblingskind des Vaters. Das lässt uns schon einmal aufhorchen. Und er ist der Jüngste unter den Söhnen, abgesehen von Benjamin, der hier gar nicht aufscheint, weil er wahrscheinlich ein Kleinkind ist und somit noch nicht in der Obhut des Vaters steht. Josefs Brüder das sind die erwachsenen Söhne. Sie kümmern sich um die Herden von Schafen, Ziegen und Rindern, sie hüten also den Besitz des Vaters, eine verantwortungsvolle, oft auch gefährliche Aufgabe. Von Jakob hören wir, dass er Josef unter allen Söhnen am meisten liebte, und zwar weil er ihm noch in hohem Alter geboren worden war. Josef ist also etwas Besonderes für seinen Vater. Erinnern wir uns daran, dass Josef der Sohn der Rahel ist. Jakob hat Lea, die ältere Schwester Rahels und Mutter der anderen Söhne, nur zur Frau genommen, weil er von seinem Onkel Laban hereingelegt wurde. Und schließlich, nachdem in seinem eigenen Leben so viel daneben gegangen war, nachdem er so oft um sein Recht betrogen worden war und so oft damit fertig werden musste, dass seine Hoffnungen zunichte gemacht wurden, endlich wurde ihm das Kind geboren von der Frau, die er von Anfang an geliebt hat. Keine leichte Situation für Josefs Brüder. Und auf keinen Fall leicht für Josef, der fast noch ein Kind ist und mit der Last seiner Sonderrolle fertig werden muss. Der Vater verwöhnt ihn, der Vater gibt ihm immer wieder zu verstehen, dass er etwas ganz Besonderes ist. Das prägt sich ein. In der Einleitung haben wir schon davon gehört, dass Jakob ihm ein Gewand, einen Ärmelrock machen ließ. Das ist nicht nur ein Luxusbekleidungsstück, man kann darin auch nicht arbeiten. In diesem Festtagsgewand kann man in der Wildnis keine Schafe hüten. Klar ist, dass da nicht viel an Arbeit vorwärts gehen kann. Der Vater verhilft Josef also unbeabsichtigt dazu, sich besser zu fühlen als seine Brüder und sich über sie zu erheben. Das geht nicht lange gut. Die Brüder sind nämlich die Unabhängigen, die kompetenten Männer, die mit dem Leben schon umzugehen wissen. Sie stehen auf eigenen Füßen. Josef hängt noch am Rockzipfel des Vaters. Er kann höchstens Hilfsdienste leisten für seine Brüder, ab und zu bei ihnen auf der Weide mithelfen. Aber dort sind sie die Helden und sie tun, was sie wollen und für richtig halten. Da unterliegen sie nicht der Kontrolle des Vaters und der kleine Bruder ist einfach der Lästige, der Überflüssige und auf jeden Fall ein gewaltiges Ärgernis. Ich nehme an, auf der Weide spürte Josef seine Schwachheit, seine Unterlegenheit am stärksten. Er hatte keine Chance gegen die älteren Brüder, aber zu Hause stand er unter dem Schutz des Vaters. Zu Hause hatte er seine eigenen Methoden, um sich überlegen zu fühlen. Da gewann er den Kampf. Zu dieser ganzen von Anfang an schwierigen Beziehungskonstellation kommt noch etwas hinzu, und das ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Josef träumt nämlich. Im Alten Testament haben Träume oft den Sinn, dass Gott einem Menschen in besonderer Weise begegnet und er eine Warnung, eine Weissagung oder eine Verheißung für die Zukunft ausspricht. Was Josef träumt, geschieht ja später wirklich. Er wird am Hof des Pharao leben, er wird so viel wie ein König sein. Die Brüder werden sich tatsächlich vor ihm verneigen. In Josefs Träumen richtet Gott für einen kurzen Augenblick den Scheinwerfer auf seinen zukünftigen Weg. Andererseits spiegeln seine Träume die Gedanken eines hoffärtigen Herzens. Da ist etwas zutiefst Menschliches zu finden, der Wunsch nach Macht, nach eigener Erhöhung und der Erniedrigung der anderen, der Wunsch besser zu sein, größer, wichtiger. Es spiegelt sich auch der Wunsch, gerade von denen hochgehoben zu werden, die sonst immer die Fußtritte austeilen. In Josefs Träumen ist beides vermischt, Gottes Plan für sein Leben, aber auch sein eigenes Bedürfnis, sich über die Brüder zu erheben. Für die Brüder waren seine Träume nicht nur zum Ärgern oder etwas Lächerliches. Sie ahnten die Realität darin und das forderte sie zum Kampf heraus. Sie verabscheuten das, was da dunkel in der Zukunft lag, nämlich sich vielleicht einmal vor dem verhassten jüngsten Bruder beugen zu müssen. Und so ließ sie ihr Hass kein gutes Wort mehr mit Josef reden, kein freundlicher Gruß kam mehr über ihre Lippen. Der Friede im Haus Jakob war zerbrochen und das Unheil nahm seinen Lauf. Josef ist in seinem ganzen Leben immer wieder von unglaublichen Höhenflügen sehr, sehr hart auf den Boden gekracht, auch ohne eigenes Verschulden. So stürzte er vom Lieblingssohn ab zum Sklaven in einem fremden Land durch den Hass seiner Brüder. Vom hoch angesehenen Verwalter im Haus des Potiphar stürzte er ab zum Gefängnisinsassen. Im Gefängnis hielt er durch, war freundlich und hilfsbereit, aber für Jahre, trotz einer gegenteiligen Zusage, einfach vergessen. Unwichtig, keinen Gedanken mehr wert. Dennoch, die ganze Zeit hat Josef an seinem Gott festgehalten, ist ihm treu geblieben und auch sich selbst. Am Ende war er ein zerbrechliches Gefäß, aber nicht kaputt, nicht zerstört. Und Gott gebrauchte ihn auf unglaubliche Weise, um viele Menschen vor Hunger und Tod zu retten. Die ganze Josefsgeschichte läuft darauf hinaus, dass sich zwar immer wieder Gemeinheiten und böse Absichten durchsetzen und Schaden anrichten, aber letzten Endes wird Gott dadurch in seinen Plänen nicht aufgehalten, auch wenn es oft genug so aussieht. Er kommt an sein Ziel und das ist immer ein gutes Ziel. Der Punkt, von dem aus wir auf die Geschichte zurückblicken, ist Vers 20 im letzten Kapitel des ersten Mosebuches. Da sagt Josef zu seinen Brüdern, die sich ihrer Schuld sehr bewusst sind: Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ende gut, alles gut, könnten wir jetzt abschließen. Aber wenn wir auf unser eigenes Leben schauen oder auf Erlebnisse und Erfahrungen mancher anderer, dann drängt sich schon die Frage auf, was ist, wenn nicht alles so gut ausgeht, wenn wir gerade mitten in einer schweren Situation drinstecken, oder wenn sich ein Problem, das schon lange eine Last ist, einfach nicht bessert. Sollten wir Gottes Ja zu uns wirklich darin erkennen können, dass sich Sorgen, Probleme und Ungerechtigkeiten letzten Endes in Wohlgefallen auflösen? Wer vom Kreuz Christi her denkt, der weiß, dass das nicht der Fall ist. Gottes Ja ist oft unter dem scheinbaren Nein tief verborgen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, lesen wir in Römer 8, 28. Das ist aber ein Satz, der in die Zukunft weist, den wir nur vom Ende her bestätigen können, im Rückblick. Dennoch ist der Satz wahr, denn er steht auf der Grundlage, die das Kreuz und die Auferstehung Jesu geschaffen haben. In Jesus Christus ist es wahr, dass Gott Gutes aus unserem oftmals beschwerten und nicht geglückten Leben macht. Denn in ihm ist es auch wahr, dass er Schuld vergibt Er trägt sie weg, damit wir nicht und auch die anderen nicht mehr darunter leiden müssen. In diesem Zusammenhang können wir das, was Josef sagte, auch sehen, dass Gott uns neu anfangen lässt und das Böse von einst in Segen verwandelt, das ist wahr. Aber wir sollen nicht leichtfertig mit dieser Aussage umgehen. Wir müssen uns davor hüten, in dem himmelschreienden Bösen in dieser Welt einen guten göttlichen Sinn und eine heilsame Absicht entdecken zu wollen. Damit würden wir Jesus nicht mehr an der Seite sein, sondern unseren Weg in eine ganz verkehrte Richtung einschlagen. Jesus stemmte sich ja gegen die zerstörerische Macht des Bösen, und er wusste, dass er damit den Willen seines Vaters ausführte. Was nehmen wir aus der Josefs Geschichte mit? Menschen haben Böses vor, Gott hingegen plant Gutes. Er ist gnädig und groß genug, so dass er auch einmal menschliche Untaten für seine Zwecke benutzen kann. Er kann. Mehr dürfen wir gar nicht sagen, es sei denn, dass wir über solche Erfahrungen aus unserem eigenen Leben erzählen. Josef hat auch seine eigene Erfahrung in Worte gefasst. Er schaut zurück auf die vergangenen Jahre und erkennt, dass sein Gott stets da war, in den unmöglichsten, bittersten und bedrohlichsten Situationen. Er erkennt auch, dass Gott bösen Absichten und Taten immer wieder Grenzen setzte. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht. Bis Josef an dem Punkt war, wo er so etwas sagen konnte, vergingen einige Jahrzehnte seines Lebens. In dieser Zeit hat er viel gelitten, war erschüttert und hat oft geweint. Offenbar war er nie ein leichtfüßiger Optimist. Doch am Ende befreit die Erkenntnis, dass Gott so groß ist, um aus Bösem Gutes entstehen zu lassen, von großen Lasten, von Hass und Wut, vom Drang, Rache zu üben, vom Selbstmitleid, vom Hadern mit dem Schicksal und vom Zwang, die Kontrolle nicht zu verlieren. Das sind verständliche und legitime Reaktionen, aber dennoch schwere Lasten. Von denen war Josef befreit, als er seinen Brüdern ohne viel Pathos vergeben und ihre Schuld weggeräumt sein lassen konnte. Wenn wir von Josef etwas lernen wollen, dann dürfen wir unsere Lebenserfahrung so benutzen wie er. Wir dürfen zurückblicken. Manche schauen noch nicht auf so viele Jahrzehnte zurück, andere schon. Aber ich liege vermutlich nicht falsch, wenn ich annehme, dass wir alle schon bittere Stunden hinter uns haben, egal ob jung oder alt. Ich möchte euch Mut machen. Lass dich nicht dazu verleiten, schwierige Phasen und bittere Erfahrungen aus deinem Leben mit einem negativen Stempel zu versehen. Sag nicht, das war nicht gut, das hat keinen Wert und keinen Sinn gehabt. Gott drückt deinem Leben diesen Stempel auch nicht auf. Sein eigener Sohn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben mit dem Aufschrei eines Alleingelassenen. Wie schlimm kann es noch werden? Aber Gott hat auch hier dem Bösen Einhalt geboten. Er hat seinen Sohn nicht der Zerstörung preisgegeben, sondern ihn vom Tod auferweckt. Damit hat er für uns alles zum Guten gewendet. Auch wenn unser Leben gezeichnet ist und so manches Elend seine Spuren gezogen hat, dürfen wir darauf vertrauen, Gott wird irgendwann unsere Aufmerksamkeit auf sein Handeln, auf seine Treue lenken. Und plötzlich bekommen wir eine Ahnung, dass denen, die Gott lieben, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Dann werden wir durch den Glauben an Jesus Christus, der uns in allen Erfahrungen vorangegangen ist, Hoffnung, Freude, Erleichterung und Dankbarkeit zum Lob Gottes wieder ausdrücken können. Amen.
Als Segen wollen wir euch am Ende dieser Etappe diesen einen Ausspruch des Josef mitgeben, der wie ein krönender Schlusspunkt in Genesis 50 steht. Und wir wollen ihn verbinden mit zwei Sätzen aus dem Mund des Apostels Paulus. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit ist, ein großes Volk am Leben erhalten. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt Böses mit Gutem. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.